Ich habe heute auch so ein Thema ausgewählt, wo ich gemerkt habe, es geht ein bisschen unter in der letzten Zeit so in den christlichen Predigten. Wenn man so ein bisschen zurückgeht in die Geschichte und schaut, über was haben denn so die Erweckungsprediger predigt, dann merkt man, es gibt mehrere Themen, aber zwei, die viel präsenter gewesen sind wie heute, ist die Wiederkunft von Jesus und die Hölle. Das sind zwei Themen, über die hat man früher predigt und aus irgendwelchem Grund predigen wir heute nicht mehr darüber. Klar, es ist ein bisschen unangenehm. Hölle ist ein bisschen ein ernstes Thema, oder? Und auch Wiederkunft von Jesus war viel, viel präsenter gewesen. Und ich habe mich entschieden, heute über die Wiederkunft von Jesus zu predigen. Ich möchte, dass du verstehst, warum gibt es eine Wiederkunft von Jesus, wann kommt Jesus wieder. Also wir werden uns Gedanken machen über den Zeitpunkt. Wir werden uns Gedanken darüber machen, wie sieht die Wiederkunft Jesus praktisch aus. Was sind die Vorboten, was sind die Begleiterscheinungen und wie können wir uns auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten. Das ist das Open Topic, das ich für heute gewählt habe. Ich habe so gemerkt, es gibt so zwei Typen, so, wenn es um die Wiederkunft geht, es gibt so die Christen, die sagen, Jesus kommt bald. Das ist nur noch eine Sache von Minuten oder Stunden oder Tagen, aber Jesus kommt bald. Man merkt, unsere Zeit geht langsam am Ende entgegen. Man spürt das überall. Es ist unmittelbar bevor. Das sind dann zum Teil die Leute, die sagen, ja, eine Altersvorsorge braucht es nicht mehr, weil bis dann ist Jesus eh wieder gekommen und so weiter. Das ist so die eine. Und dann gibt es so die anderen Typen, die tun einfach so, wenn das Thema gar nicht existent wäre. Man tut alles schön planen, man ist alles in der Ruhe, tut man alles organisieren, was grundsätzlich auch gut ist. Aber es ist so der zweite Typ, also der eine Typ, der so eine Notzeiterwartung hat, wo mir manchmal fast so ein bisschen zu aufdringlich ist. Und die anderen, die dann so tun, wenn das Thema gar nicht da wäre. Und die Frage ist ja, was ist ein gesunder Umgang mit dem Thema von der Wiederkunft von Jesus? Und wir möchten hier einsteigen. Es ist hier nochmal geschwind laden. Jetzt hat es mir hier gerade rausgerührt wegen dem Slido-Link. Genau, und zwar sind die Jünger sind mit Jesus unterwegs gewesen. Und in Matthäus 24 heisst es, später als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Also was wir jetzt hier heute studieren miteinander, wir schauen zwei Kapitel an, schwergewichtig, oder drei eigentlich, Matthäus 24 und 1. Thessaloniker 4 und 5. Matthäus 24 ist die Endzeitlehre von Jesus, 1. Thessaloniker 4 und 5 die Endzeitlehre von Paulus. Die bringen wir zusammen, gewürzt noch mit zwei, drei Stellen von der Offenbarung, damit du so ein ganzes Bild bekommst. Aber es ist ganz eine praktische Frage. So das Leiden von dieser Zeit, oder? Die Jünger sind zusammen mit Jesus jetzt auf dem Ölberg und sagen, du erzählst uns von einer Zeit, wo du wieder wirst kommen, erzähl uns doch, wann wird das passieren? Was sind die Vorboten? Was passiert rundherum? Jesus hat immer gesagt, er kommt zweimal, das hat er immer wieder klar betont. Er ist einmal gekommen an Weihnachten vor 2000 Jahren und das zweite Mal wird er wieder auf dem Ölberg, wenn er an dieser Welt, wie sie jetzt ist, wieder das Ende bereit und uns in die Ewigkeit wird führen. Machen wir uns zuerst mal Gedanken über den Zeitpunkt. Wann kommt denn Jesus wieder? Ich habe es mal ausgerechnet. Es ist der 12. Oktober 2066. Ich tue es jetzt erklären. Genau, weil es steht im 1. Thessaloniker 5, 2 und 3, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann erfüllt sie schnell das Verderben wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entrinnen. Genau. Gehen wir gerade noch eins weiter. Doch wann jeden Tag und jede Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Also dementsprechend weiß ich es auch nicht und es war nur ein Witz gewesen mit dem 2066. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und trinken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Also wir haben da zwei Stellen, die eine von Paulus, die andere von Jesus. Und eigentlich betonen sie zwei andere Aspekte. Der eine, und da haben wir das Bild gezeigt, wird sie wie bei der Frau in der Wehe. Oder ich habe das immer gesagt in der Predigt, ich bin Geburtsspezialist, weil ich bei 5 Geburten dabei war. Ich habe meine Frau 5-mal studiert, wie Wehe funktioniert. Und wehe, das ist ja so etwas Unfaires, weil die kommen immer in kürzeren Abständen und werden auch immer stärker. Und das ist das Bild, das Paulus braucht, sagt, so wird sie am Ende der Zeit. Die Wehen kommen in immer kürzeren Abständen und werden immer stärker. Wir werden nachher später noch studieren, was das für Art von Wehen sind. Also Paulus sagt, es kommt eine Zeit, da wird die Menschheit so richtig durchgeschüttelt. Jesus wiederum sagt eigentlich fast das Gegenteil. Er sagt, es wird sein wie bei den Zeiten von Noah. Sie werden im Frieden leben, sie werden heiraten, sie werden essen und trinken. Und ehe sie es verseht, bricht die ganze Not von der Menschheit über die Menschen hinein, wie zu der Sintflut, wo die Sintflut gekommen ist. Aber das Spannende ist, wenn man heute auf die Zeit schaut, ist es ja ein bisschen so. Auf der einen Seite wiegen wir uns in Sicherheit, wir leben, wir haben Freude am Leben, wir haben ein erfülltes Leben. Wir haben aber einen Krieg, der nicht allzu weit weg ist. Wir haben Hungersnöte auf der Welt. Also irgendwie kommen ja die zwei Elemente zusammen, die Paulus und Jesus hier beschreiben. Aber wenn wir die zwei Merkmale mal anschauen, dann sehen wir sicher, der Zeitpunkt ist unbekannt. Und zweitens, die Menschen wiegen sich in falscher Sicherheit. Darum, folge nie an einem Prediger, der dir ein Datum voraussagt. Ich weiss, Leute machen das. Es gibt Leute, die meinen, sie können das. Sie können da irgendwelche Prophetien nehmen und etwas ausrechnen. Jesus sagt ganz klar, es kommt wie ein Dieb in der Nacht. Oder sagt der Paulus. Und das ist ja ein bisschen das Gemeine. Du weisst eben nicht, wenn der Dieb in der Nacht kommt. Sonst wärst du natürlich parat. Ich hätte jetzt so, wahrscheinlich so das Teig-Auswahl-Teil genommen. Wenn der Dieb reinkommt, wäre, hätte ich ihm eins über den Kopf gehauen. Aber ich weiß ja nicht, wenn der Dieb kommt, oder? Und das ist das Bild, das Paulus braucht. Es kommt wie ein Dieb in der Nacht. Aber natürlich können wir die Vorboten studieren und wir können schauen, wie weit sind wir denn vorgeschritten, wenn wir dann die Vorboten miteinander anschauen. Aber bevor wir zu den Vorboten kommen, möchte ich dir mal die Wiederkunft ganz praktisch vorstellen. Was musst du denn erwarten, wenn Jesus wiederkommt? Wie sieht das wirklich aus? Ich habe mal ein Bild mitgenommen, so ein bisschen Verschlungungsbild, wie könnte das sein, wenn Jesus wiederkommt? Und zu dem möchten wir auch ein paar Stellen anschauen. Wir fangen auch mal an mit dem Matthäus 24. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Also die Bibel, Jesus erzählt da von einer Natur, die total aus dem Gleichgewicht gerät. Das sind da ganz viele Bilder, die er verwendet. Die Sonne wird sich verfinden, der Mond wird nicht mehr scheinen und die Sterne werden vom Himmel fallen. Das ist auch etwas, was in der Offenbarung mehrfach vorkommt, dass Sterne vom Himmel fallen. Es wird so ein Ungleichgewicht sein in der Natur. Die Natur wird verrückt spielen und dann wird das Zeichen vom Menschensohn kommen. Und jetzt kommt eben das Spannende, die Völker der Erde, sie werden sich nicht freuen, sie werden jammern und klagen. Eine Übersetzung sagt auch, sie werden sich an die Brust schlagen. So wie der Hauptmann unter dem Kreuz sich an die Brust geschlagen hat und gesagt, siehe, das war Gottes Sohn, oder? Das ist so ein Zeichen von, wow, krass, was kommt jetzt, oder? Also, wenn Jesus wiederkommt, ist es für viele Leute nicht unbedingt ein positives Ereignis. Sie schlagen sich an die Brust, sie sehen die Herrlichkeit von Jesus und denken, was kommt jetzt? Und dann, wenn wir weiterlesen, sie werden den Menschensohn mit grosser Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus kommt dann so auf die Wolken vom Himmel. Er wird seine Engel mit mächtigen Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also das wird ein gigantisches Ereignis sein, wenn Jesus wiederkommt auf der Wolke. Posaunenschall, das steht mehrfach in der Bibel, dass es gerade ausgerechnet Posaunenschall wird sein, wenn Jesus wiederkommt und dann werden die Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zu Gott kommen. Das ist jetzt mal so, wie es Jesus seine Jünger gesagt hat. Jetzt schauen wir noch, was der Paulus der Gemeinde in Thessaloniki schreibt. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfüßens und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Also die Wiederkunft wird für uns, die Jesus nachfolgen, die sein Zeichen in seinem Herz tragen. Für uns wird es ein freudiges Ereignis. Die Toten werden auferstehen, die Jesus glaubt, und wir, die noch leben, falls wir dann noch leben, wenn Jesus wiederkommt, wir werden miteinander zu Gott entrückt sein und werden mit ihm ins ewige Königreich eingehen. Und auch der Paulus betont, wie das Gleiche mit den Wolken, mit den Posaunen, mit dem Engelfürst. Also es wird ein gigantisches Ereignis, wenn Jesus eines Tages wiederkommt auf dem Ölberg. Die Frage ist, sind wir für den Moment parat? Wir haben vorhin gelesen, von der Matthäus stellt, die Leute werden heiraten und feiern wie zur Zeit von Noah und plötzlich bricht es über sie rein. Es erinnert mich ein bisschen an den Film Titanic, wo die Menschen dort aufgebrochen sind zu dieser Schiffsfahrt auf Amerika. Da haben die Leute auch gefeiert und haben gesagt, das ist das sicherste Schiff von allen Zeiten und es gibt keine Möglichkeit, dass es untergeht. Und sie haben gefeiert und gefestet. Und irgendwann ist das Schiff gegen den Eisberg geprallt und innerhalb von weniger Zeit ist dann eine riesige Katastrophe entstanden, wo 2/3, meinte ich, von den Passagieren dann gestorben sind. Und das ist so die Frage, wenn die Wiederkunft kommt, bist du und ich parat? Jesus braucht auch ein Gleichnis von 10 Jungfrauen, Matthäus Kapitel 25, und er sagt, 5 sind parat gewesen, aber 5 sind spät gekommen und sie sind nicht mehr reingelassen worden, wo der Bräutigam gekommen ist für das Hochzeitsfest. Das ist auch so ein Bild auf die Wiederkunft von Jesus. Lustigerweise haben wir genau das heute Morgen erlebt. Am 6:45 bin ich hier hergekommen ins ICF. Magdalena, unsere Worshipleiterin, ist schon da gewesen. Da ist noch der Andi, der Drummer, Christina vom Keyboard, der Markus und Priska. Technik sind dazugekommen und wir sind nicht ins Lokal reingekommen. Weil der Code draussen ist kaputt gewesen. Und dann haben wir noch so einen Ersatzschlüssel, Schlüsselfach, und das haben wir auch nicht aufgebracht. Und der Wolfgang, der Passport hat, ist zu Mexiko in der Ferien. Da haben wir gedacht, gut, das ist jetzt ein bisschen weiter weg, oder? Wir werden ihn später noch sehen auf Video, oder Wolfgang? Einfach als Beweis, dass er wirklich zu Mexiko ist, mit der schönen Palme im Hintergrund, kannst du dich schon freuen. Und dann dachte ich, wie kommen wir jetzt in das Lokal rein? Es war für uns verschlossen und wir haben probiert und alle möglichen Leute angerufen. Und wir haben etwa eine halbe Stunde gebraucht, bis wir dann schlussendlich wirklich in unser eigenes Lokal reingekommen sind. Oder? Und ich also dachte, wow, das passt ja gerade zum Thema. Oder? Es ist zwar ein krasses Bild, aber Jesus sagt, wenn er wiederkommt, werden die Leute kommen, sie werden nicht dabei sein bei dieser Entrückung. Sie werden nicht Teil sein von dem ewigen Königreich. Darum lass uns bemüht sein und auch unsere Schritte tun, dass wir Teil sein dürfen von diesen Menschen, die mit Jesus erweckt werden, auferweckt werden. Genau, jetzt kommt natürlich die Frage, was sind denn die Vorboten von dieser Wiederkunft? Was sagt die Bibel darüber? Wie können wir die Zeichen von der Zeit erkennen? Ich möchte mit dir ein paar von denen durchgehen. Das eine ist Verführung. Das heisst in Matthäus 24, Vers 5, denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. In den nächsten Vers heisst es auch, sie werden Zeichen und Wunder tun, aber nicht im Namen von Gott. Also auch Zeichen und Wunder sind noch nicht ein Beweis, dass etwas von Gott ist. Jesus sagt, in der Endzeit werden viele Leute aufstehen, werden euch falsche Wahrheiten predigen und werdet euch verführen. Ich persönlich glaube, dass die grösste Verführung im christlichen Glauben oder eine der grossen Verführungen das Evangelium predigt ohne Preis. Jesus sagt, mir nachzufolgen erfordert den Preis. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt täglich und mir folgt, ist nicht würdig für das Königreich Gottes. Und ich glaube, wir predigen heute das Evangelium, das sagt, Jesus ist immer nur gut, Jesus ist immer nur fröhlich, Jesus ist immer nur dein Kollege, es braucht keinen Preis, du kannst nicht tiefer fallen als in seine Hände. Ich glaube, es ist eine Verführung. Und ich glaube, wenn die Menschen, die ihre Leben Jesus angehen zu der Zeit vom Evangelium, zur Zeit der Evangelien, genau, die haben zum Teil müssen Verfolgung auf sich nehmen und sie haben gewusst, wenn ich mit dem Jesus durchs Leben gehe, dann kostet uns das einen Preis. Und es ist eine Verführung, wo Jesus da sagt, wo wir kommen in der Endzeit, dass wir von ganz vielen Menschen eingelullt werden und verführt werden. Ich glaube auch, es gibt eine Verführung, die uns so ins Liberale hineinführt, wo alles ein bisschen abschwächt, was eben ein bisschen wehtut in der Bibel, wie zum Beispiel Buße, Sünde, Hölle und so weiter. Es gibt aber auch eine Verführung, die uns so in ein christliches Extrem hineindrückt. Du kannst alles haben und du kannst alles sein und du kannst alles bewirken und du hast alles und du bist alles. Und auch diese Sachen sind nicht gesund. Es ist nicht Teil von dieser Botschaft, wie es Jesus uns predigt. Von dem Kern des Evangeliums, Jesus ist für uns gestorben. Und er ist für uns auferstanden und wir geben dieses Leben Jesus sein und folgen ihm durch dick und dünn. Ich glaube, das ist der Kern des Evangeliums. Und dort, was von dort wie abrückt, dort ist eine Verführung, die wir haben in der heutigen Zeit. Dann Katastrophe. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Es ist so spannend, wenn wir Statistik anschauen, weil es gibt ja drei Sachen: Krieg, Hungersnöte und Erdbeben. Krieg hat es immer gegeben in der Weltgeschichte. Es gibt es immer gegeben, es gibt auch jetzt wieder Krieg. Erdbeben gibt es mehr denn je in der Geschichte. Wenn du Statistiken anschaust, kannst du ein bisschen googeln, dann merkst du, dass die Erdbebenstatistik steigt. Also wäre ein klares Argument für Matthäus 24, Vers 6 und 7. Aber die Hungersnöte, wir haben so wenig Hungertote wie noch nie in der Weltgeschichte. Also dort haben wir einen Gegentrend. Jetzt hat es vielleicht wieder ein bisschen verschärft durch die ganze Ukraine-Krise, weil ja die Ukraine ein wichtiger Getreidelieferant ist für die ganze Welt. Aber grundsätzlich haben wir hier etwas, das sich ein bisschen aufhebt. Oder? Erdbeben nehmen zu, Hungersnöte nehmen ab. Genau, aber das sind so die Indizien und Kriege, die hier erwähnt werden. Dann Verfolgung. Das ist das Dritte. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Und da finde ich noch einen spannenden Punkt, weil man denkt, ja, wir sind in einer aufgeklärten Welt. Verfolgung ist doch, gehört der Vergangenheit an. Es gibt einen Weltverfolgungsindex und ich sage, die Christen werden so massiv verfolgt auf dieser Welt. Vor allem in muslimischen und hinduistischen Staaten ist die Verfolgung krass. Und wirklich teilweise Menschen, die immer noch mit dem Leben zahlen, in Pakistan habe ich gerade gelesen, dort sind zwar Christen offiziell akzeptiert, aber sie dürfen nur die niedrigsten Jobs machen, die Kinder haben keinen Zugang zur Bildung und müssen Ziegelsteine bauen, 12 Stunden am Tag. 5- und 6-jährige Kinder. Das ist die Konsequenz, der Preis, den sie zahlen für ihren Glauben. Weißt du, das ist krass, dass viele von diesen Kindern sagen, und ich baue die Ziegelsteine, nichts in meinem Leben würde mich davon abhalten, dem Jesus nachzufolgen. Ist das nicht krass? Aber das ist ein Preis, wir haben eine Verfolgung, das ist sicher etwas, das absolut aktuell ist. Die Erkaltung der Liebe und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis am Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Also die Liebe wird erkalten, Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Dann das Nächste, und das ist für mich das stärkste Argument persönlich von der Endzeit, wo Jesus voraussagt, die Evangelisation der ganzen Welt. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Ich habe letzten Sonntag schon erzählt von dem Buch Gottes Generäle, Band 5, wo der Verfasser, der Robert Liardon, so Kurzbiografien schreibt über Missionare so im 18. Jahrhundert. Und viele von diesen Missionaren sind in die Gebiete gegangen, wie ein Livingston in Afrika oder ein Carey in Indien, die vorher noch nie vom christlichen Glauben gehört haben. Noch nie. Aber heute sind wir in einer Zeit, die Welt ist in dem Sinn evangelisiert. Es gibt vermutlich fast keinen Volksstamm mehr, fast keine Bevölkerungsgruppe mehr, die keinen Zugang hat zum Evangelium. Ich meine, zumindest über YouTube und so weiter hat es sowieso jeder. Das ist für mich persönlich das stärkste Argument von der Endzeit. Weil ich finde halt Sachen wie Katastrophen, Verfolgung, Verführung, das hat es immer gegeben. Und wird es auch immer geben. Aber die Evangelisation von der Welt ist etwas sehr Konkretes, Messbares. Und dass eine ganze Welt eingenommen ist, oder nicht eingenommen, aber eine ganze Welt einen Zugang hat zum christlichen Glauben, dass eine ganze Welt irgendwelche Kirchen hat, Pastoren, Missionare, das ist ein Zustand, den wir noch nie hatten in der Geschichte der Menschheit. Und dann kommt noch die grosse Bedrängnis, wo Jesus auch erzählt, oder fällt, glaube ich, das Kapitel, Matthäus 24, 21 und 22, denn es wird eine Not herrschen, wie es von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat. Also das ist wieder die Wehegeschichte oder die Wehe, die immer stärker werden und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Würde diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Das ist krass. Aber um der Auserwählten willen wird sie verkürzt werden. Also Jesus sagt, eine Zeit von der Not, wenn die Wehe so zum Ende kommen, vor der Wiederkunft von Jesus, die wird so intensiv sein, dass wir sogar die Rettung würden verlieren, wenn Jesus die Zeit nicht würde verkürzen. Das sind so die Vorbote. Und wenn man die Vorbote anschaut, kann man sich überlegen, wo stehen wir jetzt? Ich persönlich bin halt auch da Fan von einem gesunden Mittelweg. Auf der einen Seite möchte ich die Wiederkunft nicht verdrängen und so tun, wenn sie nicht da wäre. Ich glaube, Jesus kommt bald. wir sind in der Endzeit. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht so tun, wenn ich sage, er kommt sicher in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 20 Jahren. Das haben die Menschen die letzten 2000 Jahre auch gedacht. Und auch dann hat es ganz viele Indizien gegeben. Wenn du im Zweiten Weltkrieg gelebt hast, unter dem Hitler, mit dem Hitler, der ein Antichrist war, der sein Judentum, das Volk Gottes wollte vernichten, hast du natürlich noch viel mehr Indizien gehabt, warum wir in der absoluten Endzeit sein könnten. Aber mein stärkstes Argument ist wirklich die Evangelisation von der ganzen Welt, wie Jesus da voraussagt, wo wir wirklich so weit sind, dass die ganze Welt entzogen hat zum christlichen Glauben. Und das hat es nie gegeben. Das ist wirklich etwas, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Darum glaube ich daran, wir sollten ready sein für die Wiederkunft von Jesus. Ich mag mich erinnern, als ich noch jung war, hatte ich so eine Worship-CD und die hatte so christliche Songs drauf. Und ein Song hat so geheissen, Are you ready? Are you ready for his return? Kennen Sie den? Den Song hast du gehört? Vielleicht so ein bisschen die Alten, so Are you ready? Are you ready for his return? Und das ist eine gute Frage, oder? Ist so ein fetziges Lied, hast du am Morgen gesagt, ah, I'm ready, Halleluja. Genau. Aber so ist der Song gegangen. Genau. Ich möchte euch noch zwei Begleitereignisse vorstellen von der Wiederkunft von Jesus. Was passiert denn noch im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus? Eins ist das Gericht. Da gehen wir jetzt in die Offenbarung. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Im Buch vom Leben sind die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, Menschen, die eben den Tod und die Auferstehung für sich in Anspruch genommen haben, die eine Umkehr tun zu Jesus, dann im Buch vom Leben. Und die Menschen, die nicht im Buch vom Leben stehen, die werden gerichtet nach ihren Taten. Also im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus kommt das Gericht. Ich habe letztens einen Film geschaut, der heisst Just Mercy. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. So von einem jungen, dunkelhäutigen Anwalt, der Harvard absolviert, das ist eine wahre Geschichte, und sich für Menschen eingesetzt hat in den USA, die im Todestrakt sind, schwarze Menschen, die im Todestrakt sind, auf die Tierrichtung warten. Und eben sehr, sehr entspannender Film, weil es eben auf wahre Tatsachen beruht. Und es ist wirklich so in Amerika, und das ist noch nicht lange her, da reden wir von den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten, manchmal, wenn es einen Mord gibt, irgendwie in einem Dorf, vor allem im Süden, und man hat nicht gewusst, wer es war, und man hat der Bevölkerung in Sicherheit genommen, hat man einfach irgend so einen Dunkelhäutigen genommen, der vielleicht ein bisschen auffällig war von der Persönlichkeit her, und hat den einfach mit erfundenen Zeugenaussagen in ein Gefängnis gesteckt, und der ist nachher vor den Geschworenen abverurteilt worden und hat auf die Richtung gewartet. Und der Film Just Mercy, da geht es darum, wie sich der Anwalt für die einsetzt und wie er wirklich einige von den Leuten am Schluss rausbringt und sie in die Freiheit kommen. Es hat dann am Schluss dann auch Originalvideoaufnahmen von so Menschen, die wirklich nach zum Teil Jahrzehnten im Todestrakt frei kommen. Und wenn du so einen Film schaust, denkst du, es ist so unfair. Nur weil einer eine andere Hautfarbe hat und sie irgendjemanden gebraucht haben, dass sie einen Sündenbock haben, rühren sie den Knast, dass die Bevölkerung denkt, wir haben den Mörder gefangen. Es ist so unfair. Aber es wird anders sein bei Gott. Gott ist fair und gerecht. Es wird ein gerechtes Urteil geben. Und der Sündenbock bist nicht du und ich, sondern Jesus ist der Sündenbock. Er ist für uns zum Sündenbock geworden, dass du leben kannst. Aber das Geschenk müssen wir annehmen. Das ist ganz entscheidend, damit wir eben dem Buch vom Leben stehen. Und wenn du da bist oder auch den Videopodcast schaust und sagst, hey, ich habe mich noch nie wirklich für Jesus entschieden, dann bitte mach das. Triff eine klare, verbindliche Entscheidung für Jesus, bestätige das mit der Taufe im Wasser. Es ist so entscheidend, dass wir gerettet sind und unser Leben im Buch vom Leben drinstehen. Also die eine Begleiterscheinung von der Wiederkunft wird sein Gericht. Und dann gibt es aber auch noch eine schöne Begleiterscheinung und das ist das Hochzeitsfest. Wer hätte schon nicht gerne schöne Hochzeitsfest, oder? Lasst uns Jubel vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut, das sind wir, gemeint von Gott, hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reinen, strahlend weiße Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind die Worte Gottes. Es wird ein Gericht geben, aber es wird auch ein Hochzeitsfest geben. Jesus ist der Bräutigam, wir als seine Gemeinde sind seine Braut und wir werden zusammengeführt werden und werden miteinander ein riesiges Fest feiern, wenn wir als Braut dem Bräutigam zugeführt werden. Und auf das können wir uns mega freuen. Es braucht nicht viel, es braucht wirklich so eine Entscheidung. Wir sind heute Morgen, wie gesagt, nicht reingekommen in das Broadway, in unser Kino da. Und wir haben so einen Schlüsselcode, den du eingeben kannst, aber der ist eben elektronisch und die Elektronik ist ausgestiegen. Dann haben wir aber noch so ein Notschlüsselfächli, das mechanisch läuft und dort haben wir den Code aber irgendwie nicht eingeben, weil die Tasten geklemmt haben. Und irgendwie eben nach einer halben Stunde Versuch und am gefühlten 100. Versuch hat dann der Markus Mailänder, unser Audiotechniker heute Morgen, hat es dann geschafft, den Code irgendwie zu knacken, oder? Und für den Himmel gibt es einen Code. Und der Code heisst, ich kehre um, ich tue Buß, ich gebe mein Leben Jesus an und bekenne, dass ich seinen Tod und seine Auferstehung annehme. Und dann haben wir den Code für das ewige Leben. Es gibt nichts in der Geschichte der Menschheit, wo mit so wenig Aufwand es so einen grossen Ertrag gibt. Und darum bitte ich dich wirklich von tiefstem Herzen, triff die verbindliche Entscheidung für Jesus und zahl nachher auch den Preis der Nachfolge. Jetzt kommen wir noch zum Schlussteil. Wie können wir uns denn auf die Wiederkunft vorbereiten? Eben, wenn wir nochmal den Worship-Schlager nehmen. Are you ready? Are you ready for his return? Wenn er so ein Schlagzeug so hat, er hält einen Fall drauf. Wie können wir denn parat sein, wenn Jesus wiederkommt? Vier Punkte aus dem 1. Thessaloniker. Zuerst im Vers 4, lebt im Licht. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Was bedeutet Finsternis? Leben in der Finsternis, dort leben die Verbrecher. Dort ist Dunkelheit, dort versteckt man Sachen. Wir leben im Licht, wir leben transparent. Wir bekennen unsere Sünden, wir bringen sie ans Kreuz, wir sind echt miteinander. Das Leben bedeutet Leben im Licht. Leben im Licht. Das Zweite ist, wachsam sein. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Eben fresh, erweckt leben. Wir sollen aufgeweckt, erweckt leben, wach durchs Leben gehen. Die Zeichen von der Zeit sehen und mit Jesus unterwegs sein. Manchmal kommen wir so in einen geistlichen Schlaf auch rein, wo alles irgendwo eine Routine wird, wo eben so das Erweckte erlöscht, wo wir vieles nur noch aus Tradition machen. Das ist immer eine Gefahr. Wir sollen wach sein, wir sollen erweckt sein. Das Dritte ist der Glaube stärken. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja jetzt schon tut. Paulus sagt, hey, ihr macht es ja schon. Trefft euch in einer Kleingruppe, in einem Gottesdienst, kommt zusammen, ermutigt einander, sind miteinander unterwegs. Bleibt dran im Glauben. Ganz zentral, macht euch Mut. Das App, das wir hier haben im ICF, ist auch so eine Chance, oder? Bei dem App. Für die, die es schon registriert haben, kannst du auch auf einer Plattform, zum Beispiel hat jemand ein christliches Buch postet, jemand anderes hat einen Videoausschnitt aus einer Erweckung in den USA postet. Das sind auch so Sachen, die wir die Möglichkeit haben, miteinander wirklich unterwegs und den Glauben voneinander zu stärken. Unsere Small Groups sind eine Möglichkeit. Wir haben einen Entdecke-Gott-Kurs, der startet am Dienstag in einer Woche. Das sind so Möglichkeiten, die wir haben, den Glauben zu stärken. Aber geben wir doch dem die höchste Priorität in unserem Leben. Gute Ausbildung wichtig. Sport wichtig, gesunde Ernährung wichtig, alles wichtig. Aber geben wir doch dem Stärken vom Glauben und dem Stärken von der Glaubensmuskel die oberste Priorität in unserem Leben. Und das Vierte, gut zu tun. Jesus sagt in einem Endzeitgleichnis, Matthäus 25, ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Als Jesus sagt, was macht denn die Menschen aus in dem Gleichnis, hey, wo ich keine Kleider hatte, habt ihr mir Kleider gegeben. Wo ich krank war, habt ihr mich gepflegt. Wo ich im Gefängnis war, habt ihr mich besucht. Hey, tut Gutes. Werden wir nie müde, Gutes zu tun. Es kann streng sein. Manchmal ist es so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Es kann manchmal mühsam sein, weil wenn man Gutes tut, kommt vielleicht gar nicht zurück von diesem oder wird am Schluss sogar noch hässlich auf uns oder was auch immer. Aber hören wir nicht auf, Gutes zu tun. Also vier Punkte, Vorbereitung auf die Wiederkunft. Leben im Licht, wachsam sein, Glauben stärken und Gutes zu tun. Und dann möchte ich aufhören mit einem der letzten Verse der Bibel. Offenbarung 22, Vers 12 ist nicht ganz der letzte Vers, aber einer der letzten. Vier Wörter. Jesus sagt, ja, ich komme bald. Genau, das ist sein Versprechen. Das ist 2000 Jahre her. Jetzt kannst du sagen, gut, das hat er schon lange gesagt, das ist wahr. Und bald hat er vielleicht etwas anders gefühlt als ich. Also wenn jetzt meine Frau mir sagt, ich komme bald heim und ich komme in 2000 Jahren, bin ich nicht so happy. Aber Jesus sagt, ja, ich komme bald. Oder? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser Notzeiterwartung leben. Auch wenn wir schon sagen, es haben Christen schon immer gemacht. Und Jesus ist ja doch noch nicht gekommen. Aber ich glaube, das ist eine von den Tugenden von unserem Glauben, dass wir in dieser Erwartung leben, Jesus kommt bald. Und für uns, wo wir ja den Bund mit Jesus gemacht haben, für uns ist das sowieso nur ein freudiges Erlebnis, wenn wir wissen, wir werden zu dem Hochzeitsfest vom Lamm eingeladen und wir werden dem Bräutigam Jesus entgegengeführt. Und auf das können wir uns von Herzen freuen. Meine Frage an dich ist, wie erweckt lebst du? Bist du aufgeweckt oder bist du so eine Art in einem geistlichen Schlaf? Ich merke manchmal, in meinem Leben ist es so gefordert, dass so ein geistlicher Schlaf kommt. Aber ich möchte erweckt sein, ich möchte aufgeweckt sein, ich möchte wach sein. Ich möchte mit Jesus unterwegs sein, ich möchte seine Stimme hören im Alltag, ich möchte die Bibel lesen, ich möchte connected sein mit anderen Christen, ich möchte seinen Auftrag ausführen, ich möchte ready sein. Damit, nicht nur wegen dem natürlich, aber auch wenn Jesus kommt, damit ich eben nicht das irgendwie verschlafe, sondern damit ich wirklich dabei sein und darf ein Teil sein von dem ewigen Reich. Und meine Frage ist, hey, sind wir wach, sind wir erweckt? Das ist ja das Jahresmotto, das wir haben. Fresh, erweckt leben. Sind wir ready, wenn Jesus wieder kommt? Und haben wir auch das Feuer und die Freude, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, dass er sie ein Teil davon sein darf? Genau, komm, ich stehe noch miteinander auf. Und ich möchte genau für das beten, dass Menschen, die sich vielleicht so ein bisschen in einem Tiefschlaf befinden, geistlich, die das vielleicht selber jetzt merken, hier live oder im Livestream, dass sie heute sagen, mal, ich stehe wieder auf und ich möchte wieder in eine leidenschaftliche Nachfolge zu Jesus eintreten. Ich möchte ready sein, wenn Jesus wieder kommt. Ich möchte wach sein. Jesus, wir danken dir, dass du einmal gekommen bist. An der Weihnachten oder mit 14 Weihnachten vor mehr als 2000 Jahren bist du gekommen und hast die Herrlichkeit vom Himmel verloren, bist auf die Erde gekommen. Und hast uns mit dem Vater versöhnt. Das war so die Vision von deinem ersten Kommen. Aber du kommst noch einmal. Und wenn du wiederkommst, dann werden die Himmel und die Erde vergehen, wie du sagst. Und du wirst uns einführen in ein neues Jerusalem, in ein neues Reich, in eine Ewigkeit. Und das wird anfangen mit deiner Wiederkunft auf dem Ölberg, begleitet von Engelstimmen und von Posaunenschall. Und Jesus, wir möchten ready sein für diesen Moment. Wir möchten parat sein für diesen Moment. Wir möchten uns freuen auf diesen Moment. Wir möchten diesen Moment aber auch mit einer gesunden Ernsthaftigkeit begegnen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jeden geistlichen Tiefschlaf aus meinem Leben rausnimmst. Dort, wo alles so zugedeckt ist vom Alltag, auf eine ungesunde Art, dass du das rausnimmst, dass du mich neu erweckst, dass du mich neu geistlich sehen lässt, dass du meine geistlichen Muskeln stärkst, dass ich ein Mensch sein darf, der mit Freude dir nachfolgt, der bereit ist, den Preis zu zahlen. Und dass der Moment, wo du kommst, eben eine Befreiung ist, wo wir sagen dürfen, Halleluja, das Hochzeitsfest ist da und wir sind Teil davon. Und nicht muss es Jammern und Klagen sein, so wie wir es auch gelesen haben in Matthäus Kapitel 24. Jesus, du hast es versprochen, du hast die Bibel abgeschlossen, oder einer der letzten Verse, auf jeden Fall von der Bibel, Offenbarung 22, Vers 12, ist dein Versprechen an uns alle, ja, ich komme bald. Und wir bitten dich, dass diese Message, dass das Thema, das so präsent ist im Neuen Testament, die Wiederkunft von Jesus, wo der Hebräerbrief sogar beschreibt, dass eine der absoluten Grundlehren vom Glauben, dass wir uns Gedanken machen zu der Auferstehung von den Toten und der Wiederkunft von Jesus, dass das nicht so ein Thema ist, das uns so weit weg ist, sondern dass es etwas sein darf, das uns wirklich nahe ist, wo wir uns freuen dürfen, das uns aber auch erfüllt mit einer Ernsthaftigkeit. Jesus, ich glaube, was uns verbindet hier miteinander, wir sind Männer und Frauen, die dir nachfolgen wollen, mit allen Challenges, mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und wir folgen dir nachher so gut wir es können. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder fühlst mit deinem Geist und uns immer wieder Kraft gibst, fresh und erweckt zu leben. Amen.